Euch schwirren Ideen im Kopf, mit denen ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt? Oder ist eure Gründung sogar schon konkret in Sicht?
Dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Unter dem Namen Gründung in Sicht sprechen wir hier regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Hamburg.
Wir fragen sie, was gut lief und was eher schlecht. Wir wollen wissen, welche Hürden sie beim Gründen überwinden mussten und was sie an ihrer Selbstständigkeit so richtig gut finden.
Außerdem werden wir uns Experten vors Mikro holen, um für euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründung zu bekommen.
Wir, das ist die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wir beraten und begleiten Gründerinnen und Gründer und das seit 25 Jahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gründung in Sicht. Mein Name ist Claudia Dittrich und ich freue mich ganz besonders, heute Andreas Kirsch zu begrüßen, den Gründer von Die Eselei. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, bin sehr gerne hier.
Du warst viele Jahre als Schiffbauer und Schiffbauingenieur bei Blohm & Voss tätig und hast dich dann aber mit Mitte 50 für den aktiven Ruhestand entschieden. Aktiv insofern, als dass du dich entschlossen hast, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, mit einem eher ungewöhnlichen Angebot, und zwar Wanderungen mit Eseln. Seit mittlerweile gut 4 Jahren bietest du mit Die Eselei in Hamburg-Bergedorf diese Wandertouren an, auf einer Weide neben deinem Haus stehen auch 4 Esel, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Zuallererst möchte ich aber gern wissen, wie es überhaupt zu dieser ja eher ungewöhnlichen Gründungsidee gekommen ist.
Eigentlich ist es eine Schnapsidee, eine Urlaubsträumerei. Meine Frau und ich träumen davon, in Ruhestand in die Berge zu ziehen. Und der Plan war, nochmal so 10 Jahre in den Bergen zu leben. Also nicht nur Urlaub zu machen, sondern wirklich da zu leben. Und wir haben bei einem Wanderurlaub erkannt, das wird nichts. Dann sind wir alt und klapprig, können unseren Rucksack nicht mehr tragen und haben aus Spaß gesagt, dann brauchen wir einen Packesel. Und das haben wir so einen Urlaub ausgemalt und haben dann gesagt, na ja, dann brauchen wir ja vielleicht einen kleinen Resthof, um das Tier zu halten. Und dann können wir ja vielleicht ein paar Esel mehr haben. Und dann sind da ja vielleicht auch Gästezimmer und vielleicht kann man auch mit den Gästen wandern. Und so ist diese Idee entstanden. Also es war nicht der Traum, irgendwann Esel zu haben, sondern es war eher dieser Gedanke, wandern mit Eseln. Und ich habe für mich dann gedacht, oh ja, da habe ich Lust zu, aktiver Ruhestand. Das würde ich machen, wenn ich in Ruhestand gehe. Und der Plan ist eigentlich gewesen, ein paar Jahre früher in Ruhestand zu gehen, so mit 63 oder 64 und die Rentenlücke dann mit Eseln aufzufüllen. Das denkt man sich ja nur so aus, das ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Und ich habe aber für mich gedacht, doch, ich hätte Lust dazu. Wie gesagt, aktiver Ruhestand. Und dann ist es ein paar Jahre früher dazu gekommen, eigentlich 8 Jahre früher, dass mein letzter Arbeitgeber Personal abbauen musste. Man suchte Freiwillige für eine Transfergesellschaft. Die Transfergesellschaft hat angeboten, wir begleiten in die Selbstständigkeit. Und da habe ich an der Stelle gesagt, weil ich weiß, was ich vorhabe. Und mein Chef hat gesagt, nee, du nicht. Aber wir haben uns dann geeinigt. Und so ist das dann plötzlich konkret geworden. Sonst wäre wahrscheinlich, kenne mich so ein bisschen, ich hätte wahrscheinlich mit 63 gesagt, naja, nächstes Jahr. Ne? 64, naja, noch ein Jahr Geld verdienen. 65, nee, jetzt nicht mehr. Und so war das dann, dass wir wirklich, auch meine Frau mit zusammen, haben wir überlegt, ob es dann wirklich sinnvoll ist, das zu machen. Und so standen plötzlich Zeichen auf Start und dann haben wir das auch so umgesetzt, das, was wir uns eigentlich als Träumerei vorgenommen hatten.
Und gab es in dieser Zeit der Überlegung, wo du auch das Angebot bekommen hast, von deinem Arbeitgeber eben dort so begleitet zu werden in die Selbstständigkeit, gab es denn da einen speziellen Aha-Moment oder einen Auslöser, wo du gemerkt hast, ja, die Idee mit den Eseln, das ist eigentlich die richtige Idee, die ich verfolgen will?
Also die Idee war schon wirklich gereift und ich habe immer mal wieder gedacht, die Arbeit macht mir nicht mehr so recht Spaß, ich bin eigentlich ein bisschen alt, nochmal zu wechseln, nochmal was Neues anzufangen, sodass dann also wirklich eigentlich das sich so ergeben hat. Und als es dann konkret wurde, habe ich gedacht, ja, jetzt, wenn ich jetzt, wann dann?
Wenn man von deiner Gründungsidee hört, Wanderung mit Eseln, finde ich, klingt das ja erstmal ein bisschen abgefahren, vor allen Dingen in einer Großstadt wie Hamburg sowas anzubieten. Gab es auch kritische Stimmen oder hast du selber mal vielleicht auch gerade zu Beginn gezweifelt, ob das wirklich so eine gute Idee ist?
Also an meiner Idee habe ich nicht gezweifelt. Weil wir haben, als das konkret wurde, Wanderungen mit Eseln im Harz und in der Eifel gemacht, zu gucken, ob wir überhaupt Lust dazu haben. und haben schon gehört, dass das also wirklich auf Interesse stößt, dass die Gäste von sonst wohin in den Harz fahren, um mit den Eseln zu wandern. Und da habe ich dann gedacht, naja, das muss in Hamburg auf jeden Fall funktionieren. Da habe ich die Metropolregion, genügend Gäste, Interessenten, die also Interesse haben, mit Eseln was zusammenzumachen, Natur kennenzulernen, vielleicht auch runterzukommen, zu entspannen. Also für mich war eigentlich klar, das muss hier in Hamburg funktionieren. Und ich habe natürlich auch gegoogelt, habe geguckt, wo gibt es diese Angebote. Ist ja keine Geschichte, die ich erfunden habe. Esel wandern, genau wie Lama wandern, Alpaka wandern, Ziegen wandern, gibt es ja wirklich eine Menge Angebote, aber halt so nah an der Stadt in Hamburg. Das gab es nicht.
Aber das heißt, du warst schon vorher Eselfan. Also du hattest schon vorher einen Bezug auch zu diesen Tieren. Denn man geht ja nicht einfach los und sagt, oh, jetzt Esel wandern, das könnte eine Marktlücke sein und jetzt werde ich begeisterter Eselfan, sondern du hattest vorher schon irgendeine Verbindung zu diesen Tieren? Oder?
Also schon eine Affinität. Der Gedanke war nicht, dass ich irgendwann unbedingt Esel haben muss, sondern wenn wandern, dann mit Eseln. Also Alpakas oder Lamas oder Ziegen kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe schon einen Bezug zu Esel. Also mein erstes geliebtes Stofftier war ein kleiner Esel. So, also vielleicht da ist eine Prägung. Und wenn wir irgendwo im Tierpark waren und da war ein Esel, habe ich immer bei den Eseln gestanden. Also es lag dann nahe, das mit Eseln zu machen. Esel sind unglaubliche Sympathieträger. Ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Und es gibt eben ganz viele andere Menschen, die auch so einen unspezifischen Wunsch haben, sich mit Eseln auseinanderzusetzen und nicht nur über den Zaun zu streicheln, sondern ein bisschen näher kennenzulernen. Und da steckt halt eben auch die Firmenidee drin, ne?
Und wie hast du dann konkret angefangen? Also wie sahen wirklich deine konkreten ersten Schritte aus?
Der Startpunkt war eben diese Transfergesellschaft. Damit klar war, das ist der Weg über die Transfergesellschaft aus dem aktiven Berufsleben, aus dem Angestelltenverhältnis rauszukommen, in der Transfergesellschaft auf die Selbstständigkeit vorbereitet zu werden mit entsprechenden Seminaren, auch über die Transfergesellschaft, aber eben auch an anderen Trägern. Ich bin ja auch schon zu dem Zeitpunkt bei High-Seminaren gewesen und das war sozusagen das Rüstzeug, um damit anzufangen. Und zeitgleich mit dem Wechsel in die Transfergesellschaft habe ich dann angefangen, über den Stall nachzudenken. Es war klar, wo wird die Wiese sein. Da haben wir halt eben die besondere oder die glückliche Situation, dass wir neben dem Haus Wiesen haben, die ich pachten konnte. Insofern, das passte dann eben alles zusammen. So fingen wir an.
Hast du denn einen richtigen Businessplan auch geschrieben?
Ich habe mich intensiv mit dem Businessplan auseinandergesetzt, habe den geschrieben, auch dann später noch mit professioneller Hilfe verfeinert, weil der Gedanke schon am Anfang war, auch ein entsprechendes Darlehen noch aufzunehmen, also ein Gründerkredit. Und da braucht man ja dann doch einen Businessplan, der rund ist. Und trotzdem, also auch wenn man das, ich habe das jetzt am Ende nicht gemacht, ich konnte so finanzieren, aber trotzdem war das natürlich ganz hilfreich, um auch die Dinge nochmal wirklich strukturiert aufzuschreiben, zu sagen, was will man, wo ist der Markt, was sind die Kunden, wie soll das Angebot aussehen, was will man machen, was will man nicht machen. Also alles, was in so einen Businessplan reingehört, also bis hin auch eben zur Finanzierung und zum Liquiditätsplan. Also diese Dinge sind schon wichtig und da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Hatte ja auch die Gelegenheit, weil über diese Transfergesellschaft war eben Zeit, sich auch mit diesen Dingen intensiv zu beschäftigen.
Das heißt, da hattest du immer jemanden an der Hand, den du auch fragen konntest, der dich auch begleitet hat. Denn ich stelle mir das schon so vor, gerade wenn man jetzt auch mit Tieren arbeitet und ein eher ungewöhnliches Geschäftsmodell vielleicht in so einer Stadt wie Hamburg auch aufziehen möchte, dass man dann natürlich vielleicht auch, was Finanzierungsfragen angeht oder generell so Liquiditätsplanung, Umsatzplanung, dass das vielleicht auch herausfordernd ist, weil es ja auch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten gibt, die man für sich heranziehen kann.
Und es gibt nicht so viele, die was dazu sagen können, ne? Also diese Planung der Einnahmen, der Ausgaben, das gestaltete sich für mich schon ein bisschen schwierig, weil ich da auch überhaupt gar keine Zahlen zur Verfügung hatte. Es gibt Hinweise oder es gibt Angaben, was so Esel in der Unterhaltung kosten. Und man kann natürlich, und habe ich dann auch gemacht, Angebote für Versicherungen einholen. Und so kann man die Daten zusammentragen, die Zahlen zusammentragen. Aber trotzdem, es war nachher ganz hilfreich, dass da ein Berater drüber geguckt hat und die Zahlen dann, also auch das Zahlenwerk, nochmal gerade gerückt hat.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über deine Esel gesprochen. Die heißen Paula, Pinu, Moritz und Maya, richtig?
Richtig, genau.
Genau. Und Moritz und Maya sind noch nicht so lange bei dir?
Die beiden Kleinen, die eigentlich die Alten sind, weil sie vom Alter her die Älteren sind, sind 2017 zu mir gekommen. Und mit Paula und Pino habe ich 2016 angefangen. Die habe ich also im Mai 2016 geholt und habe mit denen überhaupt erstmal geübt. Ich bin ja Anfänger, was Eselhaltung angeht. Habe ja vorher mit vierbeinigen Eseln nichts zu tun gehabt. Und die beiden haben im Grunde genommen ja auch gezeigt, wie es geht. Weil ich hatte das große Glück, dass ich zwei ausgebildete Esel gefunden habe, die also schon bei der Vorbesitzerin gewandert sind. Und deshalb,
die waren schon erfahren.
Die waren ausgebildet, ja. Also mehr oder weniger, nicht? Aber also sie wussten, wie es geht. Und natürlich habe ich mich auch entsprechend bei Seminaren und Schulungen auch mit der Eselhaltung auseinandergesetzt und Eselerziehung und worauf muss man achten und wie geht das mit dem Eselwandern? Das habe ich dann umsetzen können und hatte halt eben zwei Esel, die dann eigentlich wussten, wie es geht. Und die musste ich nicht erziehen, sondern die haben eigentlich das Rüstzeug mitgebracht.
Und wie bist du an die Esel rangekommen? Man geht ja nicht einfach los und kauft sich einen Esel. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, also doch, man kann natürlich einfach losgehen und sich einen Esel kaufen. Meine Herausforderung war ja, das war mir von vornherein klar, dass ich Esel brauche, die das können. Also man kann natürlich Esel auf den unterschiedlichsten Wegen bekommen. Also beispielsweise über die Eselnothilfe, die ja immer mal wieder gestrandete Tiere auch vermitteln. Ich habe von Anfang an ausgebildete Esel gesucht. Es gab eine ganz witzige Geschichte, die Wanderung, die wir im Harz gemacht haben. Da habe ich dann also dem Besitzer da ein Loch im Bauch gefragt und dann irgendwann gesagt, ja, ich will das in Hamburg auch machen. Und da hat er gesagt, das ist ja ein Ding, ich will mein Hotel, da gehören die Esel zu, verkaufen. Ich weiß nicht, ob der neue Eigner die Esel übernehmen will. Also wenn ich die nicht loswerde, dann kannst du die haben. Das wäre natürlich das Ideale gewesen, denn die Esel da im Harz waren ja eben auch Wanderesel, die da regelmäßig mit Gästen unterwegs waren.
Aber das waren dann nicht deine Wanderesel.
Das hat sich dann nicht ergeben. Er hat das Hotel samt Esel verkaufen können, weil natürlich dieses Angebot Wandern mit Eseln im Harz auch eine super touristische Attraktion ist. Und daraufhin musste ich halt eben woanders suchen und auf Seminaren wird immer wieder gesagt, also bitte nicht auf dem Pferdemarkt die Esel kaufen, nicht bei Vermehrern, also Leute, die Esel halten und jedes Jahr einen Fohlen haben und irgendwann zu viele Esel haben, wenn dann also von einem Eselzüchter. Allerdings hat das den Nachteil, dass die immer Jungtiere abgeben, die muss man dann selber erziehen. Oder eben es gibt Eselbörsen oder Eselblogs, wo dann auch Dinge verkauft werden, auch Esel. Ich bin Mitglied der Interessengemeinschaft Esel und Maultierhalter. Die haben dann auch einen Eselmarkt, wo dann Esel angeboten werden. Und eine Empfehlung war, bitte nicht bei eBay kaufen, weil da eben auch Schicksale stehen. Ne? Und am Ende habe ich Paula und Pino bei eBay Kleinanzeigen gefunden.
Okay, also auch mal einen Rat nicht befolgt.
Auch einen Rat nicht befolgt und auch ein bisschen aufs Bauchgefühl achten. Aber Paula und Pino waren so liebevoll beschrieben und was mich da am meisten begeistert hat, die Vorbesitzerin hat keinen Preis angegeben und hat reingeschrieben, wer anruft, nur um den Preis zu erfahren, der braucht sich auch oder kann sich dieses Geld aufsparen. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ja, das werden wohl die richtigen sein.
Toll, ja, deine Augen leuchten auch, wenn du von deinen Eseln sprichst. Ich würde gerne nochmal auf dich schauen. Als Gründer, als Selbstständiger, du hast ja eine lange Berufserfahrung in der Festanstellung schon hinter dir gehabt, bevor du in die Selbstständigkeit gestartet bist. Wie hat sich das dann angefühlt, auf einmal der eigene Chef zu sein, für sein eigenes Unternehmen verantwortlich zu sein?
Das ist natürlich nochmal eine neue Verantwortung, die man wirklich auch erspürt, wenn man tatsächlich losgelegt hat und eigene Entscheidungen treffen muss. Welchen Stall kaufe ich? Welche Esel suche ich aus? Welches Auto muss ich kaufen? Welchen Anhänger für die Eseltransport, groß oder klein, für zwei oder vier? Dann merkt man erst, da sind wirklich eine Menge Entscheidungen, die dann auch wegweisend sind. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mehr oder weniger mein ganzes Berufsleben relativ selbstständig gearbeitet habe. Also ich hatte natürlich Vorgaben, die einzuhalten waren und musste auch Dinge zum Wohle der Firma lösen. Aber ich habe relativ selbstständig gearbeitet. Mehr oder weniger das ganze Berufsleben. Insofern war dieses, jetzt bin ich nur noch für mich verantwortlich, eher eine Erleichterung zu sagen, okay, jetzt mache ich mein Ding.
Und gab es jetzt in der Selbstständigkeit Herausforderungen oder Hürden, die du schon überwinden musstest?
Eine wirkliche Frage, die wir uns gestellt haben, war, wenn wir uns mit Tieren beschäftigen, Tiere anschaffen, und das ja auch nicht nur ein paar Jahre machen wollen, sondern aktiver Ruhestand. Der Gedanke ist ja im Moment, dass ich das vielleicht so bis 75 machen kann. Das bedeutet eben, dass man 7 Tage die Woche, alle Tage im Jahr immer die Tiere zu versorgen hat. Also man ist wirklich dann angebunden. Ne? Kinder, die erzieht man, die gehen irgendwann aus dem Haus und dann hat man wieder Freizeit. Ne? Und die Esel, um die muss man sich halt die gesamte Zeit kümmern. Und das war wirklich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wollen wir das? Wollen wir das wirklich, dass wir morgens um 7 mit dem Füttern loslegen und abends um 20 Uhr das letzte Mal von den Eseln zurückkommen und das wirklich jeden Tag? Und wie ist es mit Urlaub? Und ist es das Leben, was wir dann führen wollen? Auch im Ruhestand, also wenn wir dann zeitlich in einem Zeitraum sind, wo ich dann eben auch Rente bekommen würde. Ne? Ist das so, will ich das? Das war, sag mal, die wirkliche Herausforderung zu sagen, ja, wenn wir das anfangen, dann ist das so. Natürlich kann man irgendwann die Esel verkaufen, aber das tut man wahrscheinlich nicht. Also,
ja, die hat man zu lieb gewonnen.
Ne? Also bleiben die Esel bei uns, entweder bis die Esel sterben oder bis wir sterben. Ne? Und das, glaube ich, war so der entscheidende Punkt, wo man sagt, wollen wir das? Und als die Antwort ja war, ergab sich das andere. Das andere war dann nachher leicht.
Das heißt, jetzt im Zeitraum der Selbstständigkeit gab es nichts, was dich wirklich irgendwie mal, ich sag mal, erschüttert hat oder was euch mal erschüttert hat oder wo ihr gesagt habt, ach, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet und wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Ja, doch, gab es. Ich habe mit 2 Eseln gestartet, weil das eben so auch zum eigenen Üben und so die Größe war, wo man dann auch mit Gästen, mit 2 Eseln kann man das alles ganz gut handeln. Und auch der Businessplan hat von vornherein vorgesehen, wenn es läuft, wenn ich sehe, dass die Gäste da sind, dass die Nachfrage da ist, dann wollte ich von vornherein 4 Esel haben. Deshalb auch der große Anhänger von Anfang an. Und auch unter dem Gesichtspunkt, wenn ein Esel mal krank ist, lahmt, was am Huf hat, auch eine Erkrankung hat, dann habe ich eben noch 2 andere, also ich habe ja insgesamt 4, aber Esel bilden Freundschaften. Wenn einer krank ist, fallen 2 aus. Der Kumpel kann dann auch nicht mit der Wanderung.
Okay.
Genau, und das war der Punkt, wenn, wie gesagt, wenn ein Esel krank ist, dann kann ich ja nicht mit dem anderen wandern, der nicht in Ordnung ist, der bleibt zu Hause und sagt, wieso kann ich nicht mit? Und das ist also doppelte Strafe, ist krank und darf nicht mit, ne? Also habe ich gedacht, ja, ich brauche 4 Esel, dann bin ich da etwas flexibler, muss nicht immer gleich alles absagen, wenn mal ein Esel ausfällt. Und habe dann also Maja und Moritz geholt. Und der Moritz hat gleich so nach 10 Tagen eine ziemlich schwere Krankheit gehabt. Der hat einen AV-Block 3. Grades und wird ohnmächtig und kippt um. Und das war so eine Geschichte, wo ich also überhaupt nicht mit gerechnet habe. Klar, die haben immer mal ein bisschen was. Ne? Also wie gesagt, meistens ist wichtig, dass sie sich vertreten haben oder gezerrt haben oder so und dann lahmen oder vielleicht auch mal mit dem Huf ein Problem haben. Aber das war ja doch eine ziemlich massive Geschichte.
Aber ich muss mal einhaken, das ist eine fortwährende Krankheit? Das ist nichts, was jetzt wieder weggeht? Oder?
Ja, wir haben gehofft, dass das weggeht. Ne? Also diese Anfälle, der wird ohnmächtig, war meistens, wenn er in Ruhe war, wenn er gefressen hat. Der hat also angefangen zu fressen und dann kippt er um.
Und, ja, dann kriegt man erstmal einen richtigen Schreck, oder?
Aber wie? Und vor allen Dingen weiß man ja nicht, was ist. Und er kann ja auch nicht sagen, was ist. Ne? Er ist dann umgekippt, ist sofort wieder aufgestanden, hat weiter gefressen und ist wieder umgefallen. Ne? Und auch der Tierarzt, der hat dann also gesagt, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und er konnte dann also mit seinen Mitteln, mit einem Stethoskop schon feststellen, dass da am Herzen irgendwas ist. Und es muss was mit dem Herzen sein, wenn jemand einfach umkippt. Und wir sind dann in Hannover an der Tierhochschule gewesen und da hat sich herausgestellt, er hat diesen AV-Block. Das ist eine Störung am Herzen, die auch Menschen haben können. Und wenn Menschen das haben, wird sofort ein Herzschrittmacher eingesetzt. Und bei den Tieren ist das natürlich so eine Sache. Die haben dann erst versucht, mit Medikamenten das zu bekämpfen. Das ist so ein AV-Block, kann durch ein Virus ausgelöst werden. So, und dann ist es halt so, dass der Herzmuskel kein Signal bekommt, wann er schlagen soll. Und der Herzmuskel weiß nicht, wann er schlagen soll, schlägt in so einer Art Notprogramm, meistens zu langsam, häufig auch gar nicht. Und in so einer Phase hat er halt zu wenig Sauerstoff im Blut und dann kippt er um.
Und ihr habt es jetzt aber unter Kontrolle?
Wir haben das jetzt unter Kontrolle. Die Medikamente haben nicht geholfen, es ist nicht von alleine weggegangen. Und dann war die Entscheidung, was machen wir? Das sind dann so die unternehmerischen Entscheidungen. Wie geht's weiter? Also ich will das nicht vergleichen mit Mitarbeitern, so, obwohl ja meine Esel für mich ja Mitarbeiter sind. Ne? Die Frage war, was machen wir? Ne? Geht nicht von alleine weg. Er war am Ende ziemlich ramponiert, weil er eben unkontrolliert umfällt. Vielleicht wäre er irgendwann so gestürzt, dass er sich schwer verletzt und eingeschläfert werden muss. Er war nicht wirklich krank. Er hatte Phasen, wo es keine Störungen gab und dann war er auch quick lebendig. Und in diesen Phasen, wo er diese Anfälle hatte, da hat er gefressen und ist auch mit allen mitgelaufen. Nur wenn das dann also da gestört war, diese Weiterleitung, dann ist er eben ohnmächtig geworden. Ne? Tja, eigentlich hätte man ihn einschläfern müssen. Ne? Aber das bringt man dann doch nicht übers Herz. Und so hat er einen Herzschrittmacher bekommen. Und das sind dann so die Dinge, wo man sagt, also da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Also weder mit diesem Ereignis, noch dass man natürlich da auch entsprechend investieren muss.
Ja, klar. Ne?
Und jetzt kommen wieder so diese unternehmerischen Entscheidungen. Wie viel investiere ich in ein Tier, in meine Produktionsmittel?
Ja.
Ne?
Ja.
Sollte ich mir einen neuen Esel holen? Ne? Was mache ich mit den alten? Esel bilden Freundschaften. Ich muss ja dann auch dran denken, die Maya, die ist sehr auf ihren Moritz da fixiert. Das hat nichts mit Stute und Hengst zu tun, sondern wirklich Freundschaft. Ne? Die haben 10 Jahre zusammengelebt und die wäre also sicherlich auch kreuzunglücklich gewesen. Die ist ohnehin ein ganz klein bisschen zickig und das wäre wahrscheinlich für die richtig schwer geworden, wenn ich ihn hätte einschläfern müssen. Also ist die Entscheidung gefallen, er kriegt einen Herzschrittmacher.
Nun sprichst du wirklich mit ganz viel Leidenschaft und Begeisterung von deinen Eseln, von deinen Mitarbeitern. Gibt es manchmal auch Tage in deiner Selbstständigkeit oder gab es Momente, wo du unmotiviert warst oder wo du gedacht hast, ach, irgendwie war das alles doch nicht so eine gute Idee? Und falls es die gab oder vielleicht auch manchmal noch gibt, wie holst du dich da raus? Wie motivierst du dich wieder selber?
Ich bereue das nicht einen Tag, dass ich mein altes Berufsleben hinter mir gelassen habe und mich jetzt nochmal auf was Neues eingelassen habe und dann eben auf diese Arbeit. Es gibt Tage, wo ich frustriert bin, aus welchem Grund auch immer. Und ja, ich gehe zu meinem Esel, kuschel mit meinen Eseln. Die Esel merken die Stimmung der Menschen, die reflektieren das sehr schön, die nehmen das sehr schön wahr. Und wenn ich da also frustriert hingehe, dann sind meine Esel doppelt kuschelig. Ne?
Das spüren die dann.
Das spüren die dann.
Ja, und
dann
und bauen dich wieder auf.
Ja, also mich baut das dann wieder auf, ja. Ja.
Du hast ja nun den Schritt gewagt mit einer eher ungewöhnlichen Idee, muss man ja ganz klar so sagen. Also ich habe jetzt mittlerweile im Gespräch schon gelernt, dass es Interessensgemeinschaften für Esel gibt und dass man sowas wie einen Eselführerschein wahrscheinlich machen kann und sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen kann. Trotzdem ist es ja ein eher ungewöhnliches Geschäftsmodell, gerade hier in Hamburg. Was würdest du den anderen Gründerinnen und Gründern vielleicht raten, die auch mit so einer eher abgefahrenen Idee liebäugeln?
Ja, wagt es. Also gerade wenn man eine Idee hat, out of the box, außerhalb dessen, was alle machen. Also je spezifischer, spezieller die Idee ist, um je eher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Markt dafür findet, wenn es nicht komplett abgefahren ist. Ne? Und dieses Freizeitangebot im Verein mit Eseln, Natur, Wandern, das entspricht natürlich im Augenblick auch gerade so ein bisschen dem Trend. Ne? Das ist also zurück zur Natur. Jetzt gerade zu diesen Zeiten ist es ja also doppelt, dass
draußen
Menschen,
sein ist ja auch gerade
genau,
ganz gut, ne?
Ja. Sie also auch Alternativen suchen und da kommt natürlich so ein Angebot wirklich dem Bedürfnis der Gäste entgegen und deshalb ist auch der Markt da. Wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, ich bin nicht der Erfinder dieser Idee, aber ich habe halt eben diesen Standortvorteil, dass ich dicht an der Metropole bin, weit genug draußen, dass es bei uns richtig schön ist zum Wandern, dicht genug dran, dass Gäste auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen können. Und andere Anbieter von Eselwanderungen oder auch Alpaka-Wanderungen oder sowas, die sitzen in vielleicht landschaftlich noch reizvolleren Gegenden, aber eben so, dass man da aufwendig hinfahren muss.
Das heißt, du hast dir vorher ja aber auch deine Kundschaft angeschaut, deine Zielgruppe definiert, analysiert oder war dir klar, wenn ich in der Nähe einer Großstadt das mache, weil du ja sowieso in Hamburg auch gelebt hast vorher schon, dann wird es funktionieren, weil eben gerade auch der Trend dahin geht, Entschleunigung, raus in die Natur, die gestressten Städter, die dann wahrscheinlich mit den Eseln wandern oder wie hast du deine Zielgruppe so gefunden oder deine Kundschaft definiert?
Ja. Also ich habe jetzt ja keine Marktanalyse gemacht, sondern das war so, ich habe Lust dazu, es wird sicherlich andere geben. Esel sind Sympathieträger, das müsste funktionieren. Und ich habe natürlich in meinem Businessplan auch formuliert, wer könnte meine Kundschaft sein. Und ich habe eigentlich gedacht, das sind Familien mit Kindern, wo die dann also ein Familienevent machen wollen oder mit den Kindern was zusammen machen. Wobei, wie gesagt, ich biete ja kein Reiten an, sondern es geht wirklich darum, die Esel zu führen. Und das können aber Kinder ab 7 Jahren können das. Und da habe ich gedacht, das ist so mein Klientel. Und ist es aber nicht. Die allermeisten Gäste sind Paare, wo der eine dem anderen eine Eselwanderung schenkt, weil der andere Esel liebt. Und es sind alle Konstellationen und alle Altersklassen. Und das sind also tatsächlich, das ist meine Hauptkundschaft, dass also Paare da kommen. Und natürlich auch Familien und jetzt auch in den Sommer, also in den Ferienzeiten eben auch Großeltern, die mit Enkel, Enkelinnen kommen. Oh, ich habe die Junggesellenabschiede.
Ach, ehrlich, ja?
Ja.
Die armen Esel.
Nein, die freuen sich. Das sind immer ganz nette. Also es ist so, das ist das Tolle an meinem Modell. Wer zu einer Eselwanderung kommt, hat erstens Lust auf Esel. Sonst würde er nicht auf die Idee kommen, mit dem Esel zu wandern. Und in der Regel sind das alles ganz, ganz nette Leute. Und deshalb macht mein Angebot so Spaß, weil ich eigentlich nur mit netten Leuten zu tun habe.
Nun bist du ja schon ein paar Jahre in der Selbstständigkeit und hast schon Erfahrungen gesammelt. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Anfänge oder auch auf die erste Zeit, gibt es etwas, was du anders machen würdest?
Nein. Zurückblickend denke ich, alles richtig gemacht. Vielleicht Kleinigkeiten, aber der Weg insgesamt war richtig, weil auch sehr langsam. Durch diese Transfergesellschaft, ich bin am 1. Januar in die Transfergesellschaft gegangen. Am 1. Mai habe ich im Nebenerwerb gegründet und war in der Transfergesellschaft noch bis Ende des Jahres. Ich war ein Jahr in der Transfergesellschaft. Also es war genügend Zeit, in aller Ruhe anzufangen und auch die Dinge immer noch mal wieder zu überlegen und sagen, ist das so richtig? Ne? Und so im Nachhinein, nö, ich würde es wieder so machen.
Das ist gut. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, gibt es ein Learning oder einen Tipp, den du anderen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben kannst, aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, konkreten Tipp würde ich sagen, man darf nicht unterschätzen, wie viel Arbeit ringsrum ist. Ne? Also meine Frau sagt ja immer, ich mache nichts mehr, ich gehe nur noch spazieren mit Eseln. Aber es ist natürlich eine ganze Menge drumherum, neben der Eselpflege, vor allen Dingen eben auch diese ganze Korrespondenz mit den Gästen, die Fragen an, ich muss anbieten, eine Rechnung schreiben und so. Das ist etwas, was ich zu Anfang ein bisschen unterschätzt habe, wie viel Zeit da reingeht. Will nicht sagen Arbeit, aber Zeit. Und daraus eben auch konkret eine Geschichte ist, auch das darf man nicht unterschätzen, diese Buchhaltung. Und entweder man sagt von Anfang an, kümmere ich mich überhaupt nicht drum, nehme ich einen Steuerberater, Steuerberaterin, die das komplett für mich macht. Ich gebe alle Unterlagen dahin, alle Bons, alles, was ich eingekauft habe, alles, was ich ausgegeben habe, alle Einnahmen, macht sie für mich die Buchhaltung komplett, macht dann auch die Steuererklärung und die Umsatzsteuervoranmeldung. Das wäre eine Möglichkeit, muss man natürlich bezahlen. Und wenn man sagt, ah, das mache ich selber, das ist nicht so schwer, ist es auch nicht, es ist nur Fleißarbeit, dann meine Empfehlung von Anfang an mit dem richtigen Programm. Also nicht mit irgendeiner Excel-Datei, die man dann nochmal aufbaut und nochmal aufbaut und am Ende dann doch nicht so hat, wie man das braucht, sondern da würde ich empfehlen, ein Buchhaltungsprogramm zu nehmen. Es muss ja nicht gleich DATEV sein, das ist also halt ja, für die große Firma eigentlich, sondern es gibt andere, wenn ich eine Empfehlung sagen darf, ich habe MS Buchhalter, also nicht Microsoft, sondern das heißt tatsächlich MS Buchhalter, ein sehr einfaches, übersichtliches Programm und das ist ein vollwertiges Buchhaltungsprogramm, was man aber auch mit Bordmitteln selber bedienen kann. Es ist aber Fleißarbeit und man muss dranbleiben, aber das gehört eben auch zur Selbstständigkeit dazu.
Und wenn jetzt unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer Lust bekommen haben, dich mal zu besuchen und eine Eselwanderung mit dir zu machen, wie finden sie dich? Wo finden sie dich?
Am einfachsten im Internet unter www.die-eselei.de. Wobei so eine Webseite ist, aber das ist natürlich heute klar, ne? Das ist der Schlüssel überhaupt, um den Kontakt zu Kunden zu bekommen. Eine ordentliche Webseite. Social Medias, ich bin ein bisschen alt für diese Kanäle, ich bin da zu finden, aber nicht aktiv. Aber das sind halt eben die Dinge, wo auch Gäste suchen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele einfach nur googeln und sagen, Wandern, Hamburg, vielleicht noch Esel. Naja, und dann ist es natürlich schön, wenn da ein Suchergebnis ist. Ne?
Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir und deinen langohrigen Partnern alles, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, viele wanderwillige, eselbegeisterte Kundinnen und Kunden. Und ich freue mich, wenn ich vielleicht auch irgendwann mal deine Esel kennenlernen darf. Dankeschön.
Freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank für das Gespräch.